Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Alternativen zu Linux. Man hört sehr häufig vier Fragen. Woher kommt BSD? Was ist BSD? Was sind die Unterschiede zwischen FreeBSD, NetBSD, OpenBSD? Und warum soll ich irgendein BSD statt Linux einsetzen? Diese Fragen möchte ich entweder beantworten oder wenigstens eine Anleitung dazu geben, dass man für sich selber eine Antwort finden kann. Ja, woher kommt BSD? BSD ist ein verhältnismäßig altes System, dessen Geschichte sehr kurz nach Unix anfängt. Unix, das waren zwei Jungs, die an Bell Laboratories halt einen Programmlauder ursprünglich geschrieben haben und die Quellen dafür den Universitäten zur Verfügung stellten. An verschiedenen Universitäten ist daraufhin da ein bisschen was gebastelt worden, ein bisschen was hinzugekommen. Und an einer Universität in Kalifornien, Berkeley, hat man dann angefangen, die ganzen Splitter zu sammeln, zusammenzustellen, auf ein Band zu packen und das zu vertreiben. Dieses Band ist BSD, die Berkeley System Distribution. Im Laufe der Zeit hat man dann gesagt, okay, wir fangen jetzt auch ein bisschen an und erweitern den Betriebssystemkernel und ist dann dazu übergegangen, irgendwann einen eigenen Kernel zu bauen. Im Laufe dieser Entwicklung sind dann in den Kernel eigene Systeme hinzugekommen, zum Beispiel das Fast-File-System, Virtual Memory und so weiter und so weiter. Das ist das ursprüngliche BSD, das ist dann irgendwann von der Universität in Berkeley ein bisschen fallen gelassen worden. Es gab auch Streit mit den Copyright-Inhabern von AT&T. Und man hat dann gesagt, okay, wir stellen das Ganze unter eine andere Lizenz, veröffentlichen das, entfernen den ganzen AT&T-Code raus und geben das der Öffentlichkeit zur Verfügung. Eine Gruppe hat das aufgegriffen, das war die Gruppe I386BSD. Sie gab es nicht sehr lange. Sie ist nach 3 Monaten zerfallen in 2 Gruppen. Die Gruppe FreeBSD und die Gruppe NetBSD. Die Unterschiede, dazu komme ich im Laufe des Vortrags, die haben sich in der Philosophie ein bisschen auseinandergehakt und verschiedene Ziele verfolgt. Im Laufe der Geschichte ist dann später noch das OpenBSD von der NetBSD-Gruppe abgespalten worden. Auch eben halt andere Ziele. Ja, irgendwie möchte ich ja doch ein bisschen Systeme vergleichen und dazu braucht man so ein paar Kriterien. Kriterien zum Vergleich von Betriebssystemen und Open-Source-Projekten können sein Projektziele, Philosophie, was also damit bewirkt werden soll, was ist das Ziel. Kriterien ist aber auch Plattformunterstützung, Hardware. Sicherheit ist ein wichtiges Thema, wobei man Sicherheit immer noch ein bisschen spezifizieren muss, heißt das Robustheit, Zugriff, Ausfallsicherheit oder ähnliches. Lizenzen ist ein Thema, kann ich die Software einsetzen, kann ich sie nicht einsetzen, wie kann ich sie verwenden, kann ich mit dieser Software eigene Sachen bauen und diese weitervertreiben oder muss ich irgendwie Patches zurückgeben. Dokumentation ist auch ein Thema, was nützt mir ein gutes Betriebssystem, wenn ich keinerlei Dokumentation habe. Anwendungen. Betriebssystem ist wunderschön, wenn ich damit nichts machen kann, ist das nicht so gut. Performance, auch ein Thema und Dateisysteme könnte auch interessant sein für bestimmte Anwendungen. Es gibt auch bei einigen Systemen besondere Features, die man verwenden kann, wo man vielleicht Interesse hat. Ja. Das Erste, was auffällt, wenn man sich mal die BSDs so von außen anguckt, es gibt ein paar Unterschiede, die sehr schnell auffallen. BSD ist eine eigene Distribution mit eigenen Tools. Linux, da werden Distributionen von Dritten gemacht. Da gibt es das SUSE Linux, da gibt es das Red Hat, das Mandrake, das Debian, und so weiter. Was stellt man sich daran noch vor? BSD ist ein Kernel, wie eben der Linux-Kernel auch. Dazu kommen aber innerhalb der Distribution noch die zu diesem Kernel gehörigen Tools, sodass man ein kleines Basisbetriebssystem hat, mit dem man schon viel, wenn nicht sogar alles machen kann, was man eigentlich möchte. Was man nicht dabei hat, sind dann natürlich so grafische Oberflächen wie KDE, GNOME und so weiter. Das sind Sachen, die kommen von Dritten, die liegen etwas außerhalb des Systems. Ja, der nächste Unterschied ist, man kann BSD fast komplett übers Netz installieren. Beispielsweise man lädt zwei Disketten runter, auf diesen Disketten ist ein Kernel und ein bisschen Bootcode. Schiebt diese Disketten in den Rechner rein, der bootet das BSD. Man sagt ihm, okay, nimm diesen FTP-Server und dann installiert er den ganzen Kram über FTP. Das kenne ich so unter Linux nicht ganz so ausgeprägt. Dann, wenn ich eine eigene Linux-Distribution erstellen möchte, dann gehe ich normalerweise auf kernel.org, hole mir dort Kernel-Quellen, laufe dann quer durch die Gegend, hole mir von GNU.org einen Compiler, hole mir von sonst woher irgendwo noch Tools und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss sehr viel sammeln. Bei den BSDs habe ich einen zentralen CVS- oder FTP-Server, wo ich die ganzen Quellen zur Verfügung habe. Ganze Quellen stimmt nicht ganz. Es gibt ja diese Sachen wie KDE, GNOME, diese ganze Add-on-Software. Die liegt dort in etwas anderer Form vor, nämlich als Bauanleitung. Da hole ich mir nur die Bauanleitung, aber von dem gleichen Server. Ja, BSD. Es gibt drei große Systeme, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, die ich jetzt im Laufe dieses Vortrags erstmal ein bisschen betrachten möchte. FreeBSD ist ein, habe ich jetzt hier mal das Moderne genannt. Projektziel ist die Konzentration auf wenige Plattformen, eigentlich nur eine, nämlich die Intel-Plattform. Die FreeBSD-Leute wollen halt aus dieser Plattform das meiste rausholen, alles was möglich ist. Deswegen auch eben dieser Anspruch, Cutting Edge zu sein, also ziemlich weit oben. Tatsächlich ist es ein System, das doch relativ nah an dem ist, was kommerzielle Unixe bieten können. Das ganze FreeBSD steht unter der BSD-Lizenz. Die BSD-Lizenz ist relativ einfach gehalten. Hier habt ihr das System, hier habt ihr die Quellen. Viel Spaß. Das heißt, die BSD-Lizenz erlaubt es, auch Firmen den Code aufzunehmen, zu verändern und das ganze Zeug weiterzuverkaufen. Ja, was sind die wichtigen ein paar Eigenschaften von FreeBSD? Das ist zum Beispiel die Vereinigung von virtuellem Speicher und das Dateisystem. Das heißt, ich habe einen großen Bereich, in dem dynamisch die Puffer für das Dateisystem hingelegt werden. Das heißt, es kann, so, kann mal größer, mal kleiner werden, je nachdem, wie viele gerade Applikationen brauchen. Das ist ein Unterschied zu klassischen Unix-Systemen, wo die Dateisystembuffer normalerweise statisch gehalten werden. Kompatibilitätsmodi. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ich unter FreeBSD auch Linux-Binaries ausführen kann, dass ich SCO-Binaries ausführen kann und noch, glaube ich, zwei andere Intel-basierte Systeme. Also ich kann Fremdsoftware, die eigentlich gar nicht für dieses System gedacht ist, dort ausführen. Soft Updates ist ein Verfahren, um die Metainformationen im Dateisystem konsistent auf der Platte zu halten, und zwar asynchron. Das bringt ein klein wenig Performance-Vorteil. Was interessanter sind, ist Dateisystem-Snapshots und der Hintergrund-FSK. Beispiel, mein Rechner fällt jetzt aus, Stromausfall oder ähnliches. Dann bootet er wieder, sobald der Strom da ist. Das System stellt dann fest, es ist ein Snapshot da, und arbeitet erstmal auf den Snapshot weiter. Im Hintergrund wird das System gescheckt. Das heißt, der Rechner ist sehr schnell wieder da. Ja, so Netzwerkgeschichten wie IPsec und IPv6 sind bei den BSDs eigentlich mittlerweile selbstverständlich. Ja, es ist richtig. Richtig ist schon etwas länger beseitigt. Das Verfahren hat sich allerdings ein bisschen verändert.
Ja.
Genau. Ja, das ist richtig. Aber 88, da war es noch etwas statischer angelegt, als das mittlerweile der Fall ist, wenn ich recht im Sinne. Da können wir nachher nochmal drüber reden, Jörg. Ja, das sind weitere Eigenschaften. Multithreaded SMP und eben halt ein M2M Application Threading. Das ist nicht für alle freie Unix irgendwie wirklich selbstverständlich. Kernel Queues, das ist ein Verfahren, um ein paar Probleme zu umgehen. Normalerweise ist es so, wenn ich einen Syscall mache, beispielsweise eine Datei öffne, dann wird das Scheduling gesperrt. Ja, dann läuft kein Test, kein Switch auf einen anderen Prozess für die Zeit, bis die Datei offen ist. Mit dem Kernel Queues wird eine Nachricht aufgenommen, wird die Datei öffnen und die wird dann irgendwann abgearbeitet. Das heißt, ich habe da ein asynchrones Aufrufinterface. Die Accept Filters. Mit den Accept-Filters habe ich die Möglichkeit, Teile des Server-Codes in den Kernel-Bereich auszulagern, sodass ich dort ein anderes Interface für Server habe. Der Kernel stellt dann schon selber fest, okay, das ist eine Sache, die geht auf diesen Server. Ja, und das letzte Feature bei FreeBSD ist Jail. Jail ist eine Erweiterung der Change-Root-Möglichkeiten. Unter Change Root kann ich eine Applikation einsperren in einen bestimmten Teil des Dateisystems. Jail geht ein bisschen weiter. Ich kann ein komplettes FreeBSD in eine Jail packen und das verhält sich dann wie ein virtueller Rechner. Sind hierzu vielleicht ein paar Fragen? Dokumentation, FreeBSD, Dokumentation hat eigentlich schon eine relativ lange Tradition. Es ist zwischenzeitlich in viele Sprachen übersetzt worden. Ich kann die also nicht mehr alle aufzählen. Es gibt auf den FreeBSD-Seiten ein Archiv mit How-To's, wie mache ich was. Bücher sind erhältlich und falls man weitere Hilfe braucht zu speziellen Sachen, Mailinglisten.
Ich habe zwar noch nie das gesucht, aber ich würde zum Beispiel noch die Search White Paper für irgendwelche Sachen, wenn jemand ein neues informatisches Interface, dann ist das ein Kernel produziert, mit einem White Paper geschrieben, dass Leute, die Interesse daran haben, an Interface weiterzuarbeiten.
Teilweise, aber die White Paper finde ich häufiger auf den NetBSD-Seiten. Ja. Sind noch Fragen zu FreeBSD? Keine weiter. Gut. NetBSD, die Philosophie von NetBSD ist ein klein wenig anders als die von FreeBSD. Denn FreeBSD sich hauptsächlich auf die Intel-Plattform konzentriert, ist NetBSD der Meinung, es gibt auch so viele schöne andere Plattformen, die unterstützen wir auch. Ja. Was dazu führte, dass NetBSD mittlerweile eine Vielzahl an Plattformen hat, irgendwie 50 Plattformen, 13 Prozessorfamilien. Es ist ein ziemlicher Umfang an Hardware, die man nicht so aufzählen kann. Aber es geht im Prinzip von kleinen Handhelds über alte Rechner bis hin zu großen Alpha-Servern. Was NetBSD auch noch als kleines Ziel so nebenbei hat, ist die Pflege des klassischen BSD-APIs. Man legt eine Wert auf Einhaltung von Standards. Was nützt es, ein gutes System zu bauen, wenn es nicht standardkonform ist? Dann schreibt keiner Software dafür. Es hakt an einigen Stellen, okay. Ja. Ja. Wenn man so ein System pflegt, dann verbessert man natürlich auch und baut Werkzeuge aus. Im Laufe der Zeit wird man das schätzen lernen, dass das eine oder andere Werkzeug doch ein bisschen ausgebaut und verbessert wurde. Wer zum Beispiel Solaris, PKG, ADD kennt und das mit dem vom NetBSD vergleicht, da sind Unterschiede. Persönlich gefällt mir das von NetBSD besser. Ja, dann natürlich eben halt die ganzen Plattformen und natürlich möchte man alle Features, die man eingebaut hat, auch für alle Plattformen zur Verfügung haben. Das klappt nicht ganz immer. Es gibt Rechner, da gibt es keine WLAN-Karten für. Da braucht man keine WLAN-Unterstützung. Aber wünschenswert wäre es dann doch für alle Rechner, die eine WLAN-Unterstützung haben, dass man das implementiert. Und natürlich wieder die BSD-Lizenz. Ja. NetBSD hat die üblichen Vorteile, eben halt Distribution aus einer Hand, alle Quellen im CVS. Was ich ein bisschen hervorheben möchte, ist, die Manpages sind relativ gut. Wenn ich sogar die besten, die ich je gesehen habe. Es wird wenig Hype drum gemacht, was auch Vorteile hat. Und wenn man in einer Multiplattform-Umgebung mit NetBSD mal gearbeitet hat, man hat überall die gleiche administrative Ebene. Es ist selber geschrieben oder zum Teil selber geschrieben. Es gibt allerdings wohl auch einige, die relativ projektähnlich sind. Ja, was sind die besonderen Eigenschaften von NetBSD? Um portabel zu sein, braucht man eine hohe Abstraktion der Hardware. Dies war in den Anfangszeiten noch nicht ganz so der Fall, wie es mittlerweile ist. Aber im Prinzip ist es so, dass jedes Hardware-Feature mittlerweile irgendwie stark abstrahiert gekapselt ist. Das wird erreicht zum Beispiel dadurch, dass man streng trennt zwischen Chipsätzen und Bussystemen. Dies hat den Vorteil, dass man, wenn man einen Chipsatz hat, der unter einer ISA-Karte läuft, dass man den relativ einfach nehmen kann, schreibt ein paar Adapterfunktionen, und hat dann diesen Chipsatz auch unter einem PCI-Bus zur Verfügung. Spart jede Menge Arbeit. SCSI-P. Man hat relativ früh kombiniert das SCSI-Interface und das ATAPI-Interface. Dies hatte zur Folge, dass als die ersten ATAPI-CD-Brenner auf den Markt kamen, man die Dinge einfach nur reingeschoben hat und sie liefen. Man hat sich auch entschlossen dazu, auf allen Plattformen ein und denselben Audio-Layer zur Verfügung zu stellen, mit diesem Open Sound Server. Das heißt, man schlägt sich nicht rum mit irgendwie Open Sound Server hier, Arts dort und was weiß ich. Also man hat ein und dasselbe Interface auf allen Plattformen für Sound. Relativ neu ist die geräteunabhängige Konsole, das VS-Cons. Was ist mit VS-Cons gemeint? Ich habe hier irgendeine Konsole, dafür gibt es einen Treiber. Ja, und dieser Treiber fällt sich nach außen, so wie ich es konfiguriert habe. Beispielsweise als VT100, als VT200 etc. Gute ausgereifte Werkzeuge gehört dazu für ein ausgewachsenes System. Was auch nicht ganz selbstverständlich ist und was ich bei einigen Systemen ein bisschen vermisse, ist ein Kernel-Debugger. Wenn ein NetBSD crasht und der Kernel Debugger ist im Kernel, dann lande ich in diesem Debugger und kann unter Umständen gucken, was da los ist. Ja. Kann auch aus dem Debugger heraus das System sauber runterfahren. SMP-Unterstützung ist relativ neu im Sinne von, es ist portabel. Es gab früher schon NetBSD mit SMP-Unterstützung auf ein paar Plattformen. Mittlerweile ist das S&P auch ein bisschen abstrahiert worden und auf mehreren Plattformen zur Verfügung. Das klingt erstmal so nicht so, als ob es nichts Besonderes sei, aber eben halt dadurch, dass es auf fast allen Plattformen, wo es S&P gibt, mittlerweile zur Verfügung steht, ist es eine Leistung, da muss ich sagen, Hut ab. Das gleiche gilt eben für die PSWETs. Auch PSWETs müssen erstmal portabel definiert werden. Ja. Ein sehr schönes System ist eben halt das Package Source, ein System zur Verwaltung von Packages. Was soll ich mir darunter vorstellen? Ich nehme an, RPM ist bekannt, auch das Debian, dieses apt-get und so ein Kram. Package Source ist, haut genau in die gleiche Richtung, ist aber mittlerweile schon ein eigenes Projekt geworden. Es geht in einigen Stellen ein bisschen darüber hinaus, was andere Systeme bieten. Das Debian ist vielleicht noch das ähnlichste. Package Source ist einmal, dass halt Binärpakete zum Installieren zur Verfügung gestellt werden. Ich kann sagen pkg und add und gebe das Binärpaket an. Der holt dann das Binärpaket, analysiert es, guckt nach, was sind für Abhängigkeiten sind da, was für Pakete habe ich schon installiert und installiert das. Alles inklusive der aufgelösten Abhängigkeiten etc. Sucht sich zur Not anhand eines Pfads, den man voreinstellen kann, die ganzen Pakete zusammen, ob auf lokaler Platte, FTP-Server, CD-ROM. Er sucht sie halt, findet, und wenn er sie findet, wird alles installiert. Auf der anderen Seite ist pkg-source auch noch eine Bauanleitung für diese Pakete. Das heißt, man hat eine Hierarchie von Dateien und Verzeichnissen, in denen halt die Bauanleitungen stehen. Ich kann jetzt in ein Verzeichnis wechseln, wo ein bestimmtes Paket liegt. Nehmen wir mal an wget oder ähnliches. Wget hat als eine Abhängigkeit die libwww. Ja, ich sage jetzt in diesem Verzeichnis make. Das make-File läuft los, guckt nach, habe ich ja schon eine libwww? Falls ja, welche Version habe ich? Und ist diese Version ausreichend? Falls diese Version nicht ausreichend ist, wechselt das make-File in dieses Verzeichnis, guckt nach, habe ich die Quellen, holt zur Not die Quellen, konfiguriert den ganzen Kram, kompiliert, installiert. Und baut zum Schluss, wenn man es will, noch ein Binärpaket dazu. Persönlich finde ich das sehr angenehm, dass man da mal eben kurz zwischendrin was updaten kann. Ja, weitere Eigenschaften von NetBSD sind eben halt Netzwerksachen. IPv6, ISO, AppleTalk, mittlerweile auch Samba-Unterstützung, direkt im Kernel. Des Weiteren eben halt die Anbindung über die verschiedenen Protokolle, ATM, WLAN, ARPANET, Ethernet, FDI, HIPPI und so weiter. Kommen noch ein paar mehr, die ich jetzt nicht alle auszählen möchte. Das geht hin bis zu alten Standards wie TokenRing. Direkt unterstützt von NetBSD wird gated, das heißt Routing. Aus diesem Grund wird NetBSD auch von einigen Providern eingesetzt als Router-Soft für Router, zwar für große Systeme. Ständige Arbeit ist, es wird an Algorithmen ein bisschen rumgeschraubt, ob man hier und da nicht ein bisschen was an der Performance verbessern kann oder an der Sicherheit, Standfestigkeit. Das ist ständige Arbeit. Wir haben wieder die Binärkompatibilität zu anderen Systemen. Das heißt aber, ist aber ein bisschen anders ausgeprägt als bei FreeBSD. Es bezieht sich nicht nur auf Linux, SCO-Binaries oder FreeBSD-Binaries, sondern es geht auch auf anderen Plattformen auf andere Systeme. Zum Beispiel, wenn ich ein MIPS-System habe, kann ich dort natürlich IBIX-Software laufen lassen. Das heißt natürlich, ganz selbstverständlich ist es nicht, aber es geht. Ja, dann gibt es ein System, um eben halt RAIDs zu bauen, SoftRAID. Ich brauche also in diesem Fall keine speziellen RAID-Controller. Ich kann per Software mir ein RAID konzipieren. Beispielsweise, ich nehme zwei SCSI-Karten und hänge da ein paar Platten ran, dann kann ich verschiedene RAID-Konfigurationen dort mit realisieren. Ja, das Soft-Updates, wie wir es unter FreeBSD auch hatten, steht zur Verfügung. Ja, Dokumentation. NetBSD Dokumentation gibt es in Englisch, Italienisch, Französisch, Japanisch, aber auch mittlerweile in Deutsch. Auf den NetBSD-Seiten findet man Archive mit How-Tos, FAQs und auch White Paper. Es gibt mittlerweile 1,5 Bücher zu diesem Thema. Auf den NetBSD-Seiten gibt es auch ein Archiv, da sind sehr viele harte Informationen, vor allen Dingen zu älteren Systemen gesammelt. Es gibt unterschiedliche Linksammlungen zu verschiedenen Themen, ebenfalls über die NetBSD-Seiten und falls man Hilfe direkt braucht, wieder die Mailinglisten. Gibt es hier zu diesem Themenblock irgendwelche Fragen? Es gibt eine ganze Reihe von Filesystemen. Ich habe jetzt diesen Teil von Filesystemen heute mal aus diesem, aus diesem Vortrag rausgenommen. Aber ich könnte dazu jetzt mal aus dem Stegreif ein bisschen was erzählen. Es gibt als Basis-Filesystem bei allen BSD das Berkeley-Fast-Filesystem. NetBSD unterstützt außerdem LFS, das ist ein Log-Structured-Filesystem. Ein sehr altes, rudimentäres Log-Structured, das ursprünglich mal als Diplomarbeit im universitären Bereich angefangen wurde, lange Zeit ungepflegt war und jetzt hat es da wieder jemand gefunden, der da ein bisschen pflegt. Es gibt das UFS 2, übernommen von FreeBSD. Es gibt ein paar spezielle Filesysteme wie das Union-Filesystem, um eben User-IDs ummappen zu können. Oder eben halt, Union-Filesystem war die Vereinigung von verschiedenen Filesystemen in einen einzigen Zweig. Da gibt es Filesysteme, um User-IDs umzumappen. Und es gibt beispielsweise noch das Portal-File-System, um das DAP zu mounten oder FTP-Server zu mounten. Das heißt, man kann auch WW-Server, FTP-Server und so weiter ins File-System abbilden. Es ist die Frage, es ist ein bisschen die Frage, wenn man Dateien über 2 Terabyte oder so braucht, ist es schon ein Unterschied. Ja, also ich habe bisher noch kein UFS 2 irgendwie installiert, ich habe da auch keine Verwendung für. Ja. Muss man selber entscheiden, ob man es will. Was? LFS, Log Structured, das ist eine Variante des Journalings. Ja, gibt es XT2 und FAT und NTFS und lesen und schreiben. Doch, FAT kann man lesen und schreiben. Ja, das. NTFS könnte man schreiben, ist ein bisschen experimentell. Und XT. Was? Ah. Ja. Also es gibt da schon Möglichkeiten auszutauschen. FAT wäre eine Möglichkeit, ist immer noch die stabilste. NTFS ist, Schreibsupport ist da ein bisschen kritisch und ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt XT2 schreiben kann. Also zum Austauschen NFS? Wäre auch eine Möglichkeit im Netz. Oder eben halt CDs brennen, das kann man auch austauschen. Also ich habe solche Datenaustausche bisher immer irgendwie hingekriegt, ohne großartig danach zu denken. Hm? Ja. Ja, als kleinstes der großen 3 BSDs haben wir OpenBSD. Was sind die Projektziele von OpenBSD? Fehlerfreiheit. Die OpenBSD-Leute gehen regelmäßig wohl Quellen durch und suchen Fehler. Beheben Sie. Gut. OpenBSD hat sich auf die Fahne geschrieben, besonders sicher zu sein. Und Sie haben definitiv eine Stärke im Bereich, was Kryptographie anbelangt. Man kann unter OpenBSD mittlerweile wohl so ziemlich alles verschlüsseln, was es zur Verschlüsselung gibt. Ansonsten ist OpenBSD als Splitter von NetBSD immer noch sehr NetBSD ähnlich. Es gibt ein paar Sachen, die sind anders und viele Sachen, die sind gleich. Was die OpenBSD-Leute auf jeden Fall machen, sie versuchen alle halbe Jahr eine Distribution rauszubringen, damit die Leute auf einem aktuellen, sicheren Stand sind. Und natürlich BSD-Lizenz. OpenBSD ist eine kleine Entwicklergemeinde, deswegen im Vergleich zu NetBSD fallen ein paar Sachen auf, eben halt starke Kryptografie-Anbindung und Entwicklung. Es gibt ein Projekt, das im Bereich OpenBSD eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, das ist das OpenSSH, das wahrscheinlich jeder hier kennt. Ja, OpenBSD hat darüber hinaus noch eine eigene Kerberos-Implementierung. Die meisten Systeme verwenden die schwedische Kerberos-Implementierung, OpenBSD hat eine eigene. Aufgrund von irgendwelchen Missverständnissen mit Lizenzen hat OpenBSD mittlerweile eine eigene Firewall-Implementierung. Und ein kleines Feature, das ich sehr interessant finde, ist, unter OpenBSD kann man transparente Ethernet-Bridges bauen. Das ist eigentlich ein Packet-Filter. Ja, transparentes Ethernet-Bridging. Es kommt ein Paket, es ist eine Sache, die funktioniert auf Mac-Basis. Also es kommt ein Paket an, das Paket wird angeguckt und dann halt weitergereicht. Auf Ethernet-Basis?
Ja.
Ja? Sicher?
Ja.
Transparent?
Ja.
Ja. Glaube ich nicht. Es ist halt ein Ethernet-Bridging, es ist transparent. Ich glaube, ich gucke mir das Linux-Internet-Bridging nochmal an. Aber es ist kein selbstverständliches Feature.
Ja, aber ich meine, kein Aufwand auf die eigene Feature. Mittlerweile sogar mit einem eigenen.
Ja, gut, FreeBSD hat auch sowas Ähnliches. Das ist eine andere Geschichte. Ja, BSD. Die ganzen BSDs, wo werden die eingesetzt? Was ist damit im Laufe der Zeit gemacht worden? Früher war es üblich, man ist hingegangen zu Berkeley, hat dort ein bisschen was auf den Tisch gelegt und hat dann ein Tape gekriegt. Mit diesen Tapes sind sehr viele andere Betriebssysteme mitentwickelt worden, verbessert worden, erweitert worden. Zum Beispiel das alte Sun OS, AIX hatte BSD-Anteile, HPUX, und da kann man im Prinzip alles, was kommerziell ist, irgendwie mit reingliedern. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt sind damit einige Sachen entwickelt worden auf Basis von BSD. Dazu gehört NextStep oder mittlerweile Apples Darwin und damit auch das Mac OS X. ZOS Kit ist ein kleines Kit, das eben halt auch BSD-Anteile hat, um Betriebssysteme zu entwickeln. Ja, das PSO-System ist ein TCP-IP-Stack für VxWorks. VxWorks ist eine kleine Entwicklungsumgebung für Embedded-Systeme. Es sind einige Experimente gelaufen, zum Beispiel TCP in Satellite Networks. Das ist, da muss man für solche Anwendungen muss man das TCP ein bisschen modifizieren. Dann eben halt so Sachen wie Space Acceleration Measuring Systems, das ist ein Mikrogravitationsexperiment, das auf der Internationalen Raumstation durchgeführt wird. Andere Sachen wie Massive Parallel and Real-Time Storage, da geht es darum, eben halt große Mengen an Daten möglichst schnell durch die Gegend zu schieben. Dann eben halt Experimente im Bereich High-Performance Computing und so weiter und so weiter. Also im Laufe der Zeit ist mit den BSDs einiges gemacht worden. Das sind jetzt hier ein paar Beispiele, die aus den letzten Jahren stammen. Ja, Neben diesen großen drei BSDs gibt es noch eine ganze Reihe von kleinen Splittergruppen, die sich um bestimmte Teile kümmern. Zum Beispiel Trusted BSD, die versuchen auf FreeBSD-Basis ACLs zu implementieren. Mittlerweile hat FreeBSD Teile von denen wieder übernommen. Trusted BSD, das heißt eben BSD mit ACL, ist eine etwas andere Sicherheitsphilosophie, als man die bisher unter Unix gewöhnt ist. Leute, die beispielsweise Trusted Solaris oder sowas kennen, wissen, wovon gemeint, wovon ich jetzt hier spreche. MirrorOS, das ist so der Nachfolger von EchoBSD, die wollten wohl ursprünglich ein bisschen weitere Sprachen implementieren, Lokalisierung etc. Dragonfly BSD, da geht es um wieder etwas anderes, da versucht jemand neue Interfaces zu basteln. Darwin ist halt das Projekt von Apple, der freie macOS X Ableger. PicoBSD ist relativ alt, ich glaube, wird auch nicht mehr viel gemacht, das ist ein FreeBSD 2.8 Ableger, bei dem es darum geht, bestimmte Aufgaben auf einer Diskette zu lösen. Ja. Sie haben irgendwie zwei oder drei Demo-Implementierungen, beispielsweise FreeBSD als, also dieses PicoBSD als Router, man hat eine Diskette, schiebt sie rein, konfiguriert kurz die Hardware und konfiguriert kurz ein paar Sachen und hat dann einen laufenden Router. Ja, es gibt bei allen BSDs fallen irgendwie Projekte ab, beziehungsweise sind Projekte irgendwann mal durchgeführt, die in die BSDs eingeflossen sind. Beispiel ist Package Source, das Paketsystem von NetBSD, das mittlerweile nicht nur für NetBSD gibt. Es ist portiert worden oder wird immer weiter portiert auf verschiedene Plattformen. Dazu gehören Linux, die ganzen anderen BSDs, Solaris, IWX und so weiter. OpenSSH von den OpenBSD-Leuten ist ein weitgehender Standard mittlerweile. Da kommt kaum noch jemand dran vorbei. Kame ist eine IPv6-Implementierung, die mittlerweile von allen BSDs übernommen wurde. Ebenso dieses ISDN vor BSD, das auch Standard für alle ISDN, also Basis für alle ISDN-Implementierungen mittlerweile ist. Das TCFS ist ein experimentelles Filesystem, das irgendwie als, glaube ich, Diplomarbeit an irgendeiner italienischen Universität mal durchgeführt wurde. Es geht darum, eben halt verschlüsselte Dateisysteme zur Verfügung zu haben. Sehr stark akademisch. Mittlerweile gibt es andere Implementierungen, die durchgeführt werden. Genau. Das ist irgendwie implementiert als eigener Server und den spricht man an. Ja. Ein anderer Splitter ist Lucum FTP. Das ist ein sehr, sehr kleines Projekt eigentlich. Es geht um einen FTP-Client mit einer BSD-basierten FTP-Demo-Nutzung. Der FTP-Client, ich finde ihn sehr komfortabel. Was sich Gott sei Dank in den letzten Jahren gebessert hat, ist Literatur. Als ich diesen Vortrag zum ersten Mal gehalten habe, da hatte ich das Problem, Literatur rauszufinden. Und ich habe damals zwei Bücher gefunden. Das eine war das Design and Implementation of the 4.4 BSD Operating System. Ein sehr altes Buch. Und The Complete FreeBSD Manual. Ich habe den Vortrag damals noch kurz vorher geändern müssen, weil das BSD mit Methode rauskam. BSD mit Methode ist das einzige Buch, das meines Wissens nach FreeBSD, OpenBSD und NetBSD zusammen beinhaltet. Leider ist es mittlerweile vergriffen. Aber wenn man es irgendwo in der Bibliothek oder so nochmal findet, ist es durchaus lesenswert. NetBSD 1.6 ist ein deutschsprachiges Buch, das sich mit NetBSD beschäftigt. FreeBSD 5. Ist ein deutschsprachiges Buch. Es gibt auch englischsprachige Bücher zu diesem Thema und japanische und so weiter. Die sind teilweise etwas unterschiedlich alt. Das gebe ich zu. Absolute OpenBSD ist ein englischsprachiges Buch, das sich auf OpenBSD konzentriert. Das also OpenBSD zum Inhalt hat. Es gibt mit, Gott sei Dank mittlerweile eine Reihe von anderen Büchern, die sich teilweise auch mit Spezialthemen aus diesen Bereichen beschäftigen. Ja, zum Abschluss möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was alle BSDs irgendwie so ein bisschen gemeinsam haben. Das ist, alle BSDs sind erwachsene, stabile Systeme. Die Codebasis ist eigentlich schon seit langer Zeit bekannt und hat sich im Laufe der Jahre auch bewährt. Jedes BSD hat irgendwo ein Feature, das für den einen oder anderen interessant sein könnte für bestimmte Anwendungen. Und alles, was es an wichtiger Software gibt, wie KDE, GNOME etc. etc., steht zur Verfügung und läuft. Ja. Wo würde ich welches BSD einsetzen? Wenn es darum geht, irgendwelche Leute zu trainieren, dass sie Unix kennenlernen oder BSD kennenlernen, würde ich persönlich erstmal NetBSD und dann vielleicht FreeBSD einsetzen. Bestimmte Sicherheitsaspekte, gut, da kann man OpenBSD immer in Betracht ziehen. Für Serverapplikationen, NetBSD oder FreeBSD, muss man teilweise ein bisschen evaluieren, was da wirklich gemeint ist. Bestimmte Hardware-Geschichten, da geht manchmal nichts an NetBSD vorbei. Bestimmte Netzwerkanwendungen, Routing und so weiter, NetBSD. Auf dem Desktop ist das eigentlich egal, die sind alle da aufbar. Ja, gibt es Fragen? Teilweise. Es gibt. Es ging darum, ob die GNU-Tools eine Rolle spielen oder ob es eigene Implementierungen gibt. Teilweise ist es so, dass es eigene Implementierungen gibt und zwar schon seit Urzeiten. Es ist aber auch teilweise so, dass GNU-Tools eine gewisse Rolle spielen. Ja, Compiler zum Beispiel ist der GCC. Man kommt um den GCC nicht mehr drumherum. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste einen Compiler für 13 verschiedene Prozessoren entwickeln und warten, das ist ein Projekt für sich. Allerdings, was der Fall ist, man versucht, stückchenweise die GNU-Tools zu entfernen und eigene Implementierungen zu schaffen. Vinum. Ja, ist jetzt. Dazu muss ich sagen, das Vinum habe ich mir noch nicht angeguckt. Ja, ich brauche es auch persönlich nicht. Zur Erläuterung: Vinum ist ein Volume Manager, der innerhalb von FreeBSD 5 integriert ist. Allerdings ist FreeBSD 5 meiner Meinung nach immer noch so ein kleiner Wackelkandidat. Vielleicht wird es mit dem 5.4 besser. Ja, es gibt den Root-Benutzer, ganz normal. Ja. Ist das bei Plan 9 wirklich so einfach? Ja. Also den Root-Benutzer gibt es noch. Den wird es auch wahrscheinlich immer geben. Es gibt bei den BSDs eine Eigenart. Nicht jeder Benutzer kann unbedingt Root werden. Selbst wenn er das Passwort kennt, kann es sein, dass er es nicht werden kann. Das liegt daran, es gibt eine Gruppe, die nennt sich Wheel, und nur Leute, die in dieser Gruppe Wheel eingetragen werden, haben überhaupt die Möglichkeit, Root zu werden. Das löst es nicht. Ja. Ja, also unter den BSDs versucht man das normalerweise erst erstmal mit einer Change-Root-Umgebung zu lösen. Unter FreeBSD gibt es noch die Möglichkeit, die komplette Aufgabe halt in den GL zu packen. Ja, beispielsweise kann ich dort unter FreeBSD einen Apache-Server nehmen, da alles zusammensuchen, was ich für den Apache-Server noch drumherum brauche, das Ganze in den GL packen, der GL eine IP-Nummer geben und dann alles durch den eigentlichen Rechner bis in die GL an Traffic routen lassen. Das heißt, wenn jemand tatsächlich schafft, über den Apache einen Root-Exploit zu machen, dann landet er in der GL und ist dort eingesperrt. Er kommt dann nicht auf den wirklichen Rechner rauf. Da ist er noch nicht. Da muss er sich dann auch erstmal aus der GL entfernen. Und das ist schon etwas schwieriger. Ja. Haben wir noch weitere Fragen? Richtig, richtig. Also diese Binärkompatibilität ermöglicht das, Applikationen so laufen zu lassen. Beispielsweise, ich habe hier auf dem Laptop NetBSD laufen. Gut, Firma Adobe kompiliert den Acrobat wieder nicht für NetBSD. Ja, das hier ist der Linux Acrobat wieder. Das ist der Firmware und es kann auch durchaus sein, dass da nie ein 6er für Linux kommt. Kann durchaus sein, dass bei einigen Funktionalitäten der Overhead ein anderer ist, unter Umständen günstiger. Ja, es kann aber auch sein, dass es ein Gefühl ist. Das müsste man nachmessen. Ich weiß es nicht. Ich finde, es läuft gut, es läuft flüssig und damit ist es in Ordnung.
Ja. Wenn man BSD vergleicht mit Linux, also was fehlt in Linux oder was fehlt in BSD?
Ja, die Frage war, was fehlt in Linux bzw. was fehlt in BSD, wenn man es vergleicht. Linux ist kommerziell? Das hören einige Leute gar nicht gerne. Ja, also Linux ist stark unter Druck wegen kommerzieller Interessen. Bei den BSDs ist das mit den kommerziellen Interessen ein bisschen anders. Kommerzielle Interessen eher vielleicht im Bereich FreeBSD. Es gibt ein bisschen was kommerzielle Interessen im Bereich OpenBSD, aber ob in einem oder anderen System was fehlt, wenn dann das irgendwelche Kleinigkeiten, spezielle Anwendungen oder spezielle Features, die das eine System hat, das andere nicht. Muss man dann wirklich von Hand gucken und gucken, ob man das sich eventuell nachinstallieren kann.
Aber ich hatte bisher immer den Ansatz von BSD, die ganzen Features zu ersetzen, eben gerade als kommerzielle Interesse verstanden. Also dass eben Firmen einfach BSD übernehmen können, ohne Änderungen, die Sie machen,
ja, aber das ist deren Problem. Wenn Firmen BSD übernimmt und dort Änderungen vornimmt, ist das deren Problem.
Ja, aber ich meine, die Unix-Tools sind ja unheimlich mächtig gegenüber den Unix-Tools. Und die Unix-Tools können ja überhaupt gegenüber den Unix-Tools überhaupt gar nicht bestehen. Wenn dann die Unix-Tools anfängt zu ersetzen, nur weil die eine andere Lizenz haben, dann kann das doch, also an meinen Augen, erstmal hauptsächlich kommerziell interessant sein.
Nein.
Und nur habt produziert halt eure GPL. Ja.
Also zu den Lizenzstreitigkeiten, sagen wir mal, zu welche Lizenz ist besser, BSD, GPL oder irgendwas dazwischen. Ja, da gibt es andere Vorträge, die die Sachen besser aufgreifen. Ja, ich würde sagen, da alles als hier irgendwie aufeinanderspritzt.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.